dann wenden wir uns dem Thema der Mysterienbünde zu. Das wunderbare Buch von 1916 habe ich euch schon zeigen dürfen. Das heißt Symbolik der Mysterienbünde von August Horneffer. Da drin wird von Wangenschmiss und Bruderkuss geredet. Das heißt, Symbolik wird immer ritualisiert. Das geschah sowohl in den antiken Mysterienbünden als auch heute in den Orden, in den Bruderschaften und in den Logen. So sie denn überhaupt rituelle Tempelarbeit durchführen, das ist nicht für alle, die das Wort Rosenkreuz tragen, gewährleistet, aber es ist gewährleistet für alle, die sich Freimaurer nennen. Ganz egal, ob christliche Freimaurer, katholische Freimaurer oder andere Bünde. Um das Thema durch inspirierende Worte auf den Plan rufen zu dürfen, lassen wir Pater Paulus zu Wort kommen. Diejenigen, die nicht aus Frankfurt sind, werden ihn leider nicht kennen. Ein Kapuzinermönch, der auch wirklich große telegene Vorteile hat. Der ist oft im Fernsehen, wird interviewt. Und er sorgt hier in Frankfurt immer mal wieder für Aufsehen. Ich war mal Weihnachten in der Kirche mit Thomas am Liebfrauenberg. Und da sagte er ganz locker in seiner berühmten Kapuzinerart, wie immer barfüßig, braune Kutte, so geht er selbst im härtesten Winter durch Frankfurt. Und sein Hauptansinnen ist die Junkies und die Drogensüchtigen von der Straße zu holen. Er nimmt die mit in sein Kloster, gibt denen zu essen und gibt denen neue Wege und sagt, bei mir lernt ihr beten, das ist genau, da werdet ihr genauso heil wie von eurem Stoff. Ja? Das ist so sein wesentlicher Ansatz und er ist auch sehr gut. Und als ich mit Thomas in diese Kirche kam, standen die alle da draußen, gehen Sie da nicht rein, da sind so bestimmte Menschen drin. Und wir, was für bestimmte Menschen, dann haben wir es gesehen, das sind Jugendliche vom Pater Paulus, ganz normal. Natürlich sehen die so aus, dass so ein spießiges Ehepaar da nicht mehr rein wollte. Also auf jeden Fall stand er dann irgendwann da und räucherte kräftig und sagte, ich räuchere, auch wenn Sie husten. Es ist ja Ihr Problem, dass Sie sich hier nicht auf den Altar legen als Opfergabe. Also muss ich räuchern. Und das ist Pater Paulus, immer ein bisschen zu frech für die Wirklichkeit. Das heißt, politisch korrekt nicht immer, aber liebenswert grundsätzlich. Hier in einem Zitat hören wir von ihm aus dem sehr geschätzten Magazin Tattva Viveka, das ich wegen des hohen Anspruchs schätze und der Toleranz verschiedenen geistigen Strömungen gegenüber. Da lässt sich Pater Paulus über das Wesen der Taufe aus. Das Telefon hört von selbst auf. Was bedeutet für Sie Taufe? Taufe ist das... War noch was? Hier piept es wie verrückt. Taufe ist das schicksalhafte Sterben müssen, das mit dem Sterben Christi verbunden worden ist, sodass ich nicht mehr sterben muss. Ich darf sterben in Christus. Mein Tod ist das Tor zum Leben. Tattva Viveka fragt, die Taufe ist ein Sterben? Ja, die Taufe ist das Sterben. In der Taufe werde ich mit meinem Sterben müssen konfrontiert. Darum werde ich ja in das Wasser geworfen, da hineingesteckt. Nicht mehr atmen können, konfrontiert mich mit dem Tod. Und wenn ich taufe, und ich werde das am Samstag wieder tun, dann nehme ich den Eltern das Kind weg. Ich sage, her mit dem Kind. Spüren Sie, dass ich es Ihnen wegnehme? Ich stehe hier für Christus. Und jetzt steige ich mit diesem Kind in das Wasser und es wird dort sterben. Dann packe ich es mir und dann, er deutet das Untertauchen an und macht ein entsprechendes Geräusch, sagt die Redaktion. Dann kommt ein Erschrecken in der Gemeinde, weil die mich gar nicht so kennen. Dann hole ich es wieder aus dem Wasser heraus. Vielleicht ist es nicht mal mit dem Kopf im Wasser, aber ich werde es so geschickt drehen, dass sie den Eindruck haben, ich tauche es jetzt gleich komplett unter. Und dann halte ich es wieder hoch und sage, Hier kommt es wieder aus dem Tod. Es hat sein Sterben müssen und seinen Todeszeitpunkt gesehen und hat einen Bruder gewonnen, der mit ihm in diesen Todeszeitpunkt zum Leben geht. Ist das nicht herrlich? Deswegen ist er berühmt, der Bruder Paul.
Sich rum zur Gemeinde, damit sie nicht sehen können, was passiert.
Ja, ja. Das heißt, alles, was wir jetzt in der nächsten Stunde uns anschauen wollen, finden wir wieder in diesem Zitat und finden wir auch wieder in dem Buch vom August Horneffer. Da wird nämlich genau erläutert, was sind Geheimbünde. Das Wort geheim impliziert, dass es etwas gibt, das wenig bekannt ist. Weshalb es eines Bundes bedarf, in dem den Mitgliedern enthüllt wird, worin das Geheimnis besteht. Aus diesem Sachverhalt leiten sich unterschiedliche Umgangsweisen mit dem Geheimnis ab. Erstens eine übertriebene Geheimnistuerei, die schon dort manchmal praktiziert wird, wo man den Kern eines echten Geheimnisses noch gar nicht kennt. Im Ergebnis erleben wir dann Mystizismus und Aberglaube, alles wird irgendwie verbrämt und ist irgendwo total verborgen. So überliefert aus den Seancen und Tischrückenzeremonien aus der Jahrhundertwende. Auch die damalige Übertreibung der Heilkraft des Magnetismus gehörte eher in die abergläubische Ecke, das weiß man irgendwie heute. Nichtsdestotrotz werden immer wieder ähnliche Dinge propagiert. Weder wissenschaftlich noch mystisch sind die dann haltbar. Dann gibt es einen zweiten Umgang mit dem Geheimnis. Das Geheimnis aus Angst zu missbrauchen verbirgt man so sehr, dass es noch nicht einmal die leitenden Mitglieder des Bundes finden. Das heißt, die kennen das Geheimnis auch nicht. Der beste Umgang mit dem Geheimnis erhebt sich aber als dritter Punkt über diese beiden Fehlleitungen. Ein Bund weiß immer sehr wohl, dass er über das Geheimnis verfügt, er enthüllt es aber nur allmählich. Und er sinnt Mittel und Wege, das Geheimnis stufenweise so zu offenbaren, dass es eine unreife Seele ahnen kann, jedoch nicht in Anwendung bringen. Erst die heranreifende oder die herangereifte Seelenperson kommt in die Nähe des Geheimnisses. Erkennt sie eines Tages vollumfänglich das Geheimnis, dann ist es ihr nicht mehr möglich, damit Schindluder zu treiben. Denn alle profanen Absichten haben sich verflüchtigt. Das erinnert so ein bisschen an das, was ihr von Hermann Hesse kennt, wenn ihr die kleine Abhandlung, die Morgenlandfahrt, schon gelesen habt. Dort wird gesagt, alle bringen auf der Morgenlandfahrt, das ist auch so ein Bund, einen persönlichen Wunsch mit. Der eine will die Prinzessin Zimpango küssen, der nächste will was anderes. Aber das Phänomen ist, dieser persönliche Wunsch geht mit der Zeit verloren. Denn alle profanen Absichten verflüchtigen sich über die Jahrzehnte. Und deswegen kann man das Geheimnis dann nicht mehr missbrauchen. Machen wir uns mal deutlich, was es vielleicht für ein Geheimnis sein könnte. Dass es gar keins gibt. Es ist nicht ein Geheimnis zu finden, dass man irgendwie in Metaphern oder in Formeln in der Schublade hat, dass man dann stehlen könnte. Oder man kann es jemandem für Geld weitergeben. Es lässt sich auch noch nicht mal wirklich weitergeben. Es lässt sich weder sagen noch zeigen. Das Geheimnis entsteht wo? In dir selbst. Irgendwann. Man kann es nicht auf andere Weise zugänglich machen. Man kann es nur im Menschen selbst heranreifen sehen. Hieraus erklären sich die unzähligen Variationen einzelner überlieferter Elemente in den verschiedenen Mysterienbünden. Alle Variationen verfügen über einen großen gemeinsamen Nenner, nämlich einen Grundgedanken und einen durchaus erklärbaren Sinn. Und wir wollen uns hier die Bausteine eines solchen Bundes betrachten. An erster Stelle stehen die sakralen Handlungen, also die Riten des Bundes. Sie leben von einer kultischen Sprache. Hinzu kommen symbolische Gegenstände wie beispielsweise Roben, Altäre, Kerzen oder Schmuck, Orden, Abzeichen und etliche andere Gebrauchsgegenstände, die speziell im Bundesgeschehen dann sogenannt mit Kraft geladen sind. Häufig gibt es noch ein besonders hervorgehobenes Symbol, das die gesamte Bundesidee in einem einzigen Symbol zusammenfasst, stellvertretend für das große Geheimnis. Denken wir hier an die Monstranz der Kirche. Die Monstranz verkörpert den solaren Kult, ist Christus selbst und die geweihte Hostie ist der Leib inmitten der Monstranz. Denken wir an das Rosenkreuz, also ein goldenes Kreuz, in dessen Mitte eine Rose erblüht, oder denken wir an den goldenen Gral. In Eleusis war es die Kista Mysticae, in der das Bundesgeheimnis in Form von phallischen und vaginalen Symbolen ruhte. Hierin wurde die Gegensatzvereinigung von Mann und Frau lediglich symbolisch vorgeschoben. Eigentlich war die Vermählung von Geist und Seele, beziehungsweise von Himmel und Erde oder von unten und oben gemeint. In diesem Sinne nannte man die Kista Mysticae sowohl Brautbett als auch Sarg- und Kindbett. Das knüpft an unser Zitat von Pater Paulus. Brautbett und Kindbett in einem zu sein und aber auch Sarg zu sein, dann wurde der Sarg hier zum Todessymbol des alten, ungeweihten Menschen, aus dem sich nach der Hochzeit von Seele und Geist der neue Mensch zu erheben vermag. Neben den rituellen Gegenständen oder Werkzeugen der Kunst, wie man diese auch nennt, gebraucht jeder Bund bestimmte Worte. Im Osten heißen sie Mantren. Diese Mantren oder die bestimmten Formeln tragen ein komplexes Thema und drücken das in einer Art Zauberspruch aus. Bei den Rabbinen ist es das Tetragrammaton, das berühmte Yod, He, Waf, He. Und von dem weiß man, dass es in einer geheimen Aussprache, die nur der Priester im Allerheiligsten erlaubt hat, auszusprechen, es ist also eine Formel, die Gott meint, aber niemand kann sie aussprechen. So gibt es in jedem Bund ein sogenanntes Allerheiligstes. Auch bei den Griechen gab es das, da hieß es Adyton, für A nicht und Dyen betreten, also nicht hineingehen, nicht betreten. Und im Römischen wird es dann Adytum. Es gibt in allen religiösen und mystischen Kulten sozusagen gewisse Gemächer, eigentlich geheiligte Räume, die allein für die Priesterschaft geöffnet werden. Darin wurzelt das Geheimnis der Abtrennung der Priesterschaft von den Laien. Zum Beispiel verfügen sie über Abzeichen, über Schmuck, über Kopfputz, mit denen ein erlangter Rang der Initiation einhergeht und auch gekennzeichnet wird, weshalb sie von anderen, die nicht über diesen Rang verfügen, nicht getragen werden dürfen, diese Symbole. In ähnlicher Weise gibt es Passworte, die einen erlangten Rang kennzeichnen. Diese werden stets in das Ohr eines Bruders oder einer Schwester geflüstert, weil sie von den Unberufenen nicht gehört werden sollen. Jetzt könnte man fragen, warum das auch noch gilt, wenn ohne dies nur Menschen desselben Grades an der Pforte stehen zum Tempel. Die wissen doch alle das Passwort und die sind alle bekannt. Warum macht man das trotzdem? Es ist ein Ritus. Der Bundesbruder meint mit den Unberufenen auch die unsichtbaren und niederen Geister, die den Tempel bedrohen, die das Bundeswissen neiden und es sich aneignen wollen, um es für ihre Zwecke zu missbrauchen. Ein Bund, der sich dem Licht geweiht hat, wird immer von finsteren Schmarotzern umlagert, die das Licht in ihre Gewalt bringen wollen. Darum muss die heilige Bundesfeier hinter gesicherten Tempelpforten verborgen bleiben. Eine sogenannte gedeckte Loge ist immer dann gegeben, wenn ungeeignete lebende Personen ebenso ferngehalten werden wie die kleinen boshaften Dämonen aus unsichtbaren Welten. Verkappte Schädlinge müssen aus den heiligen Hallen vertrieben werden, bevor das Geheimnis ganz offenbart ist. Das sind solche kleinen vorgestellten Wesen, wie ihr sie aus Filmen kennt oder aus Büchern, aus Star Wars oder Stargate. Ja. Wenn ihr das aber übertragt, dann sind das natürlich gar nicht die herumspringenden grünen Männchen, die man da nicht haben will, sondern es sind die eigenen inneren Anteile, die damit Schindluder treiben könnten. Die werden nämlich ausgespart, die werden weggeschickt. Und darin liegt auch der Grund der Gradeinweihung in diversen Bruderschaften. Die Grade gab es schon in Ägypten, wie auch im römischen Mithraskult. Von Grad zu Grad werden also diejenigen von der Schwelle gewiesen, die das Bundesgeheimnis nicht vollständig erfassen sollen. Viele denken, und das ist auch heute noch so, das Bundesgeheimnis sei eine Lehre, also eine Lehre mit H, ein Wissen. Das ist aber falsch, denn das Mittelstück eines Bundes ist immer das Symbol oder es sind mehrere Symbole, die in rituellen Handlungen mit Sinn belegt werden. Die Lehre, die man studiert, ist helfend, um an diese Symbolik heranzukommen. Aber dennoch ist die intellektuell erfassbare Lehre weder Blüte noch Frucht. Sie bleibt nur Ranken und Blattwerk, das sagt Herr Bonhoeffer in seinem Buch. Darum sind diejenigen immer betrogen, die das Hauptaugenmerk auf die Lehre werfen. Glauben sie doch darin, das Bundesgeheimnis zu entdecken. Nur leider ist die Bundeslehre weder Weg noch Ziel. Wirklich verwandelnd im tieferen und wahren Sinn sind die sakralen Handlungen, aus dem das Fundament der Lehre entlehnt ist. Rituale und Initiationen sind es dann, die unmittelbar die Seele berühren, also direkt ansprechen und verändern. Ein wahrer Mysterienbund ist nicht eine Denkergilde, sondern Heilsgemeinde, in der die Seele ihrer Bestimmung zugeführt wird, so wörtlich August Hornhefer. Worin liegt denn die Bestimmung? Worin liegt die Destination? Im Flugzeug wissen wir das immer ganz genau. Ich saß mal in einer Air Berlin Maschine und da kam der Obersteward und sagte, einige sind hier falsch eingestiegen, wo wollen sie denn alle hin? Und der ganze Flieger, völliger Aufruhr, Frankfurt, ja, auch ich ganz zackert, Frankfurt. Und dann sagte er, ach, nach Frankfurt wollen sie, na dann fliegen wir doch da einfach mal hin. Das heißt, die Destination steht immer fest. Da kannst du gar nicht falsch einsteigen. Auch in deiner eigenen Bestimmung kannst du nicht falsch einsteigen. Deswegen muss man auch nicht ständig überlegen, ob man alles richtig macht, sondern das, was geschieht, ist immer die Destination. Wie wir an anderer Stelle schon gesagt haben, die CD ist eh schon gebrannt. Da kannst du nicht mehr viel machen, die kannst du eigentlich nur noch abspielen. In der Jenseitsbewältigung und der Erlangung eines Bewusstseins der Ewigkeit, darin liegt die sogenannte Bestimmung, die Destination. Weniger begrifflich ausgedrückt liegt die Bestimmung in der absoluten Gottesnähe. Irgendeiner sagte mal, ach wissen Sie, es ist überall gleich, ob in der Kirche oder in Ihrem Orden, es ist immer dasselbe. Am Ende zählt nur noch Gottesnähe und Gebet. Konnte ich eigentlich nur mit dem Kopf nicken, ja. Wobei Gott als die Personifizierung der Ewigkeit verstanden wird. Das ist das Gottesbild, das die Mysterienbünde haben. Wir erkennen einen Unterschied. Ein älterer Bruder und ein Bundesmitglied sagte, der Begriff ist mumifizierte Wahrheit. Das Symbol, die lebenswarme, erfahrbare Wahrheit, die sich an das Herz drücken und um die sich ein Menschenbund gruppiert. Also im Gegensatz zur Lehre ist das Symbol etwas, das du direkt liebhaben kannst und das, mit dem du Verwandtschaft eingehen kannst. Die heutigen Philosophen verzichten inzwischen weitgehend auf das Betrachten von Symbolen. Sie verkleiden ihre Aussagen nicht mehr ausreichend in Metaphern. Wie es Platon noch mit Atlantis, mit der Politeia zum Beispiel auch getan hat. In einem Idealstaat spricht er von der Metapher eines Bewusstseinszustandes des Geweihten und das über die vielen Seiten der Politeia. Schlimmer noch, moderne Philosophen schätzen sich sogar riesig stolz, jegliche Form von religiösem Irrtum hinter sich gelassen zu haben und zur erklärbaren Wahrheit durchgedrungen zu sein. Ja, da sitzt dieser neue Brecht-Philosoph in allen Talkshows und er geht aber immer haarscharf an der Philosophie vorbei, weil er bleibt nur diesseitig. Die antiken Philosophen haben immer ihr Thema ausgeweitet. So erklären sie heute, Jesus habe in Gleichnissen nur deswegen gepredigt, weil das Volk einen niederen Bewusstseinsstand hatte und ein geringeres intellektuelles Fassungsvermögen im Gegensatz zu uns heutigen. Aber wer Ohren hat, der versteht die Bilder und Metapher in seiner Seele. Er wird sich ganz sicher überhaupt keinen Gewinn daraus ziehen können, wenn die Dinge unverschleiert beim Namen genannt werden. Dann hat er es auch genauso schnell vergessen. Denn das Jenseits, auf das nun einmal der Mysterienbund vorbereitet, ist nur imaginativ zu durchwandern, also bildhaft. Dort gibt es keinen Intellekt, weil im Jenseits haben wir nachgewiesenermaßen keine Synapsenschaltungen des Gehirns mehr. Da das Diesseits eigentlich genauso was ist, aber weil wir so viel denken, fällt es uns nicht auf. Und deswegen irren wir uns. Die irrigste Annahme ist auch, das Symbol sei für die Menge zur Verschleierung da. Es ist aber völlig umgekehrt. Das Symbol bildet die wesentliche Lehre für die Auserwählten. Solche enttäuschten Novizen, die mit der Lehre nicht erfüllt genug nach Hause gehen, werden deshalb von den Wissenden in Mysterienbunden manchmal mit dem Versprechen auf das Erleben höherer Grade getröstet. Da sagt man dann, warten Sie mal ab, bis Sie im siebten Grad sind. Dann kommt er im siebten Grad wieder und sagt, ich merke immer noch nichts. Dann warten Sie mal ab, bis Sie den neunten Grad haben. Und da denkt man, was ist das denn hier für eine Nummer? Die versprechen immer etwas und das kommt nie. Die warten immer noch drauf, dass es von außen kommt. Es kann aber nur von innen kommen. Das heißt, der Boden kann irgendwann so bereitet sein, dass es wie von selbst von innen entsteht. Es liegt ein Kunstgriff in diesem Trösten, der dem Suchenden einfach Zeit schenken soll. Ja, so wie ein Kunstgriff in der Behandlung von Ärzten und Chirurgen liegt, dass man dem Menschen Zeit schenkt und sie vorübergehend wieder intakt stellt. Ich sage jetzt gar nicht gesund machen, aber sie haben dadurch Zeit, um in dieser Zeit dann gesund zu werden. Ja? Und das geschieht meistens auf völlig anderen Wegen, das schaffe ich nicht mit dem Skalpell und auch nicht mit der Tablette. Damit das ganz andere, das nicht Sagbare greifen kann, braucht man eben die Zeit. Wenn jemand nach Jahren immer noch auf die ultimative Offenbarung der Lehre wartet, bei dem haben weder die Rituale noch die Symbole gewirkt. Er wird in vielen Orden oder Bruderschaften oder Gemeinschaften oder sonstigen Organisationen danach forschen. Und stets nach einer Weile das Weite suchen müssen, weil das Patentrezept der Lehre ausbleibt, so wie er es gesucht hat. Bis er schließlich in einer Gemeinschaft landet, die weder Symbole noch Rituale besitzt und dem Minderbemittelten lediglich Meditationstechniken oder Verhaltensstrategien empfiehlt zum Glücklichsein. Da meditiert er vielleicht jahrelang und hofft auf etwas, das er Erleuchtung nennt. Es tritt nur nicht ein. Wenn ich mir lange genug vorstelle, dass ich blaues Licht sehen will, was mache ich dann? Sehe blaues Licht. Bitte sehen Sie jetzt nicht auf einen rosa Elefanten. Sie haben ihn bestimmt gesehen. Und das ist das Problem. Also wenn ich lange genug etwas mir vorstelle, dann kann ich das auch wahrnehmen. Das ist Wissenschaft. Die Wissenschaft sagt, also diejenigen, die schon klügere Wissenschaft betreiben, sagen, das Experiment steht im Grunde von vornherein fest, denn das, was ich finden will, das finde ich auch. Ich muss so lange genug experimentieren und danach forschen. Und das ist Grundlagenforschung. Wer sich hingegen den Symbolen zuwendet, der kommt dem Kosmos auf subtile Weise immer näher. Symbole stehen der Wahrheit näher als die Lehre, aber sie müssen durch Rituale verinnerlicht werden, gleichsam Gestalt annehmen in der Seele. So ein fünfjähriges Schweigegebot, wie es Pythagoras seinen Schülern auferlegt hatte, entsprach nur dem Sinn, dass es unerquicklich ist, mit jemandem zu reden, bei dem die Symbole noch nicht gegriffen haben. Das wollte Pythagoras nicht. Und deswegen hat er die erst nach 5 Jahren in sein sogenanntes Esoterikon hineingebeten. Vorher mussten die draußen studieren und alles erfahren. Hinter der Dialektik von Sokrates und Platon stand immer der Auftrag, in jedweder Rede, egal wie intellektuell sie am Anfang hin und her geht, am Ende bitte zum Mythos zu gelangen. Unser guter alter deutscher Weimarer und Frankfurter Goethe hat das begriffen. Denn Faust I zeigt nur Schicksal und Schuld auf. Da verwickelt er sich in der Welt. Faust II ist nur noch Imagination, ist nur noch Mythos und zeigt damit die eigentlich brauchbare Gesinnung. Denn ihr wisst ganz genau, in Faust II, die schöne Helena, sie existiert eigentlich gar nicht. Sie ist eine Imagination von ihm. Und alle anderen Mythen tauchen da auf. Und deswegen wird Faust II so schwer verstanden. Aber das hat Goethe im fortgeschrittenen Alter geschrieben. Da hat er schon begriffen, dass es der Mythos ist und nicht das Schicksal, das ihn weiterbringt. Faust I, aber die Verwicklung in all diesen Schuldkomplexen, war ein notwendiger Schritt dorthin. Niemand kommt freiwillig im Mythos an, der nicht Leid erfahren hat und nicht langsam den Ausweg aus der Verwicklung in der Welt sucht. Die meisten wollen immer mehr hinein in die Welt und nicht raus. Und dann sind sie im Grunde in einem solchen Mysterienbund, der sich die antiken Mysterienbünde im Hintergrund bewahrt hat, sind sie verkehrt. Das Wesentliche eines Mysterienbundes ist die geistige Wiedergeburt des irdischen Menschen in den sogenannten mythischen Menschen. Gleichsam die Verwandlung des Homo sapiens in den Homo hermeticus. Anders gesagt, es ist der triebgesteuerte Mensch, der sich in den Geistmenschen verwandelt. In archaischer Zeit gab es unzählige Wiedergeburtsriten, in denen die Kandidaten nicht in den Mutterleib zurückgeführt wurden, sondern in die Urflut der Schöpfung oder in die sogenannte initiatische Nacht geschickt, die dem neuen Morgen einer höheren Erkenntnis immer vorausgehen müssen. Der Novize wird mehrfach rituell niedergestreckt und dann erhoben, gleichsam zuerst getötet und dann wieder erweckt, so wie Bruder Paulus das mit dem Täufling gemacht hat. Ja? Töten und wieder erwecken. Es fehlt uns hier die Zeit, auf die sogenannte zweite Geburt näher einzugehen, aber das steht eigentlich immer dahinter. Als Freimaurer stirbt man durch die Hand von 3 üblen Gesellen, wie dies der Mythos des Baumeister Hiram berichtet. Und die Bundesbrüder erheben ihn als wiedergeborenen Hiram, der nun den Auftrag hat, den Tempelbau fortzusetzen. Wo der Baumeister durch seinen Tod die Arbeit unterbrechen musste. In vielen archaischen Initiationen geschah dieses Sterben durch eine Initiationsverletzung. Und jede Wunde stellt nun die Grenze des Menschen in Frage und lässt ihn teilhaben an der Symbolik der zerstückelten Gottheit, wie zum Beispiel es Dionysos war oder Osiris. Eben dieses Eingeständnis des Nichtheilseins durch die Wunde wird zum Ausgangspunkt des Heilwerdens als Bundesbruder. Nicht rein sein wie Abel soll der Mensch, sondern wieder rein werden wie Kain, denn Kain bleibt am Leben. Ganz gleich, ob diese Verletzung durch eine Waffe, ein Gift oder durch symbolisches Ertränken im Wasser beigefügt wird oder nur durch eine flüchtige Berührung oder einen eingejagten Schrecken an der Schwelle. Im Ergebnis ist der Kandidat dem Prinzip Tod auf irgendeine Art begegnet. Dies bedeutet aus dem Griechischen stammende Wort Anabiose. Das heißt, er ist wieder auferlebt. Er plant jetzt von nun an den Tod mit ein und kehrt stets als Verwandelter, als Geläuterter zurück in das Leben. Also eine Erwachsenentaufe auf vielen, vielen Ebenen. Betrachten wir einen traditionellen Jungmännerbund für Studenten. Es gibt sie noch, die schlagende Verbindung. Sie heißen zunächst Füchse. Das sind Gilden, die das Fechten deswegen durchführen. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder aus der schlagenden Verbindung im Visier habt. Die haben ja immer so einen Fechtdegen an der Seite. Und früher wurden die an der Wange geritzt. Das macht man heute so auffällig nicht mehr, aber es gibt die schlagende Verbindung noch. In der Loge, im Logenhaus in der Kaiserstraße tagen die einmal im Jahr. Habe ich also schon gesehen, dass da noch Burschen zusammenkommen, die das praktizieren. Also etwas ewig Gestriges, ganz sicher nicht auf jedem Smartphone mitteilbar. Ja? Aber es gibt es noch. Wird der Fuchs nämlich, am Anfang ist der junge Mann ein Fuchs, wird der Fuchs an der Wange verletzt, dann war sein Gesicht ungeschützt im Gefecht des Lebens. Und der Bund hat von ihm Besitz ergriffen. Durch den Erhalt des Wangenschmisses ist er nun aber kein Fuchs mehr, also kein Tier, sondern ein Bursche, ein wahrer Mensch auf einer noch embryonalen Ebene. Also sehr schöne Symbolik eigentlich. Da die Mutter in solchen Neugeburten immer der Bund ist, das versteht man so, und der Vater der vorerst noch unbekannte Gott, der in einer völlig anderen Dimension lebt, nennt man den neugeborenen Mysten jetzt häufig Sohn der Witwe. Dies geschieht zum Beispiel in Anlehnung an die Horusgeburt durch die Witwe des Osiris, nämlich Isis. Also nennt man die Bundesbrüder auch gerne die Gefährten des Horus. Horus bzw. der erwachsene Hippokrates ist generell ein Signum der Weihe, weshalb Horus schon bei den alten Ägyptern immer zum Zeichen des Schweigens den Finger auf den Mund legte. Sowohl als Kind als auch als herangereifter Horus wird er oft so dargestellt. Und nach der Wiedergeburt bilden sich symbolisch neue Augen und neue Ohren, mit denen es allmählich möglich wird, auch im Jenseits zu sehen und zu lauschen. Wer Ohren hat, der höre, so heißt es in der Apokalypse des Johannes, die nichts anderes ist als ein bildhafter Zyklus, der in mehreren Sequenzen die Erlösung und Vergottung der Seele aufzeigen will. Indem der Mensch solche Bilder betrachtet, erhält er ein neues Verständnis für die Schöpfung. Religion ist dann für ihn nicht mehr nur Überlieferung eines Mythos, sondern wird langsam immer mehr erfahrbare Wirklichkeit. In diesem Sinne betonen viele Bünde, sie seien keine Religion und sie meinen damit, sie sind keine Konfession, also nicht festgeschrieben. Da es nicht mehr um eine feste Glaubensstrategie geht. Alle Geheimbünde, das ist auch ein großes Kapitel in dem Buch vom August Horneffer, sind heretisch. Und heretisch bedeutet, man lässt durch die Erfahrung das Ziel offen. Ja, weil vielleicht habt ihr das selbst schon gemerkt. Lest mal Bücher von vor 20 Jahren oder 30 nochmal und ihr werdet feststellen, ihr habt damals etwas anderes unterstrichen, als ihr heute unterstreichen würdet. Das heißt, es ist viel unterwegs passiert und viel neue Erkenntnis hinzugekommen. Und deswegen ist es heretisch, man hat plötzlich andere Ziele, ganz neue entdeckt, neue Tore. Es geht immer weiter. Man sagt nicht, damit ist es dann fertig. Und das ist Dogma, das ist Lehrsatz, festgeschriebenes Ziel. Und die heretischen Bünde sagen, naja, so Wir haben auch ein paar Lehrsätze, aber die sind nicht festgeschrieben, sondern können sich noch öffnen und weiterentwickeln. Durch solche Formulierungen kann sich aber auch das Problem einstellen, dass Religion aus den Bünden per se abgelehnt wird, weil man denkt, mit dem neuen Weg etwas ganz anderes bekommen zu haben als Religion. Nur eigentlich ist jede Form von echter Mystik gelebte Religion im besten Sinne, nämlich Rückbindung an die Gottheit. Ja, sogar im erhöhten Sinne tut man gut daran, dies zu erkennen. In manchen Gruppierungen herrscht eine Scheu vor dem Bekenntnis. Man glaubt, es sei besser, sich nicht zu bekennen, da die Wahrheitsfindung ein Prozess ist, der nie zum Abschluss kommt. Und es gäbe so viele Wahrheiten, wie es Menschen gäbe. Hier läuft genau das Heretische in die verkehrte Richtung, weil alles hat seinen Schatten. Heretisch ja, aber wenn ich dann die Heretik dazu verwende, nie zu Potte zu kommen und mich zu gar nichts bekennen zu können, dann laufe ich auch wieder in eine Sackgasse. Damit merken wir, es ist genauso schwierig, feste Dogmen aufzustellen, wie die Tore in der Heretik offen zu lassen. Beides bildet Schatten. Es gibt nämlich eine absolute Wahrheit und wir können nicht von vielen tausend Wahrheiten sprechen. Es gibt eine absolute Wahrheit und die heißt Gott als verborgene Einheit. Trägt den Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist in dreifacher Gestaltannahme. Und wenn wir dazu übergehen, einige Stationen auf dem Weg der geistigen Wiedergeburt festzuhalten, dann ist auch das jetzt erst einmal fragmentarisch. Aber das Ganze kann aufleben im Menschen, wenn er es mehrfach erlebt. Wobei die Betonung auf mehrfach besteht. Ja, es gibt Menschen, die haben es dann gefunden bis zum 9. Grad. Dann sind sie aber schon mal 7 bis 10 Jahre in einem Bund. Andere haben es auch nach dem 9. Grad noch nicht gefunden. Dann müssen sie wieder vorne anfangen und nochmal 9 Grade durchgehen. Es kommt immer darauf an, wie der Boden bereitet ist, was der Mensch mitbringt an Bereitschaft. Da gibt es zunächst einmal in jedem Bund, und das schreibt Hornefer auch in einem ganzen Kapitel sehr deutlich, die Reinigung, die teilweise körperlich vollzogen wird. Und das meint immer eine Reinigung der Seele von ihren Schlacken, auch wenn es äußerlich getan wird. Im Ritus von Eleusis hieß es, anders mehr ihr müssten am 2. Tag. Das riefen die Herolde. Und die Neophyten reinigten sich im salzigen Wasser von oben bis unten. Auch das Trinken von Wasser vor einer sakralen Handlung dient der inwendigen Reinigung. Es geht mit dieser Reinigung darum, die Dämonen aus der Seelenlandschaft wegzuspülen. Nach uraltem Glauben haften sie am Menschen, an der Haut und in den Organen. Und man möchte sie symbolisch wegspülen, das sind die sogenannten Miasmen, das heißt Befleckungen und Beschmutzungen aus dem Erdenleben. Das Wasser aber besitzt die Kraft der Reinigung. In archaischen Riten oder in Ländern mit Wasserknappheit kommen andere Elemente der Reinigung zum Tragen. Bekannt ist das Reinigen mit Tierblut oder das Abreiben durch Lehm und Kleie. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, denn das Reinigen an sich ist Symbol. Also in modernen Mysterienkulten trinkt man eigentlich nur Wasser, weil es ungünstig ist, ein Becken für die Fußreinigung aufzustellen, wie in einer Moschee, oder alle unter die Dusche zu schicken. Ja. Hält einfach auf und man trinkt das Wasser und es hat dann bei dem Wassertrinken noch einen anderen Effekt. Man lädt es mit diesen 3 Fingern auf und alle, die sich mit der Homöopathie gut auskennen, wissen, dass sie damit den höheren Anteil ihrer selbst in dieses Wasser hineinladen. Ja? Man lädt praktisch das Beste von dir in das Wasser hinein und dann nimmst du es zu dir. Das ist Homöopathie in Reinkultur. Jenseits von Aberglauben ist es eine Zeremonie, die einem da nur bewusst werden soll. Zur Reinigung gehören die Taufe und die Fußwaschung. Die ägyptischen Priester und die Therapeuten der Essener ließen ihre Neophyten des Nachts durch Gewässer wandern. Da heißt es, da werden die bösen Geister von den Füßen abgewaschen. Und bei Sonnenaufgang lobpreist man gereinigt den Göttern. Hierin liegt der Grund, dass das Volk Israel das Rote Meer durchschreitet. Das steht am Anfang dieses Exodus, wenn es sich auf dem Weg in das gelobte Land befindet. Das ist ja nichts anderes als derjenige, der auszieht aus der Profanität, hineinziehen will in das geheiligte Land. Die Ägypter können dort nicht hin, von ihren Leibern kann man keine Schlacke abwaschen, denn sie symbolisieren komplett die Materie. Und deswegen bleibt also im Roten Meer von den Ägyptern nichts übrig, weil es keine läuterbare Seele gibt. Die Ägypter stehen für die Materie, biblisch gesehen. Ja. Isis, Ra und El, das heißt die hebräischen und ägyptischen Gottheiten, dringen in die Seele ein und werden Israel. Und das bleibt dann nach der Durchkreuzung des Meeres übrig. Ich finde übrigens wunderschön die Symbolik, da merkt man wieder, welche Aufgaben die Frauen haben. Wenn das Volk Israel durch das Meer durchgekommen ist, stehen die dann alle da am anderen Ufer und sind ein bisschen traumatisiert und ziemlich fertig. Und dann kommt Miriam, die Schwester Mose, auf den Plan und sie spielt die Pauke. Ja? Also die macht dann einen Trommelkurs für die und bringt die wieder in Schwung. Sagt, ey, hinter mir her. Ja. Und dann läuft die mit ihrer Pauke vorne dran und ganz fröhlich laufen die Israeliten hinterher. Was ist die Aufgabe der Frau? Immer wieder neu zu begeistern, mitzureißen. Hm? Bekannt. Die gnostische Weihe erfordert zur Taufe einen Tisch mit weißem Linnen bedeckt. Darauf standen früher die Opferspenden, also geweihte Kuchen, Wein, Wasser, Öl, Milch, Honig oder Blumen. Die Taufe mit Feuer geht dann noch einen Schritt weiter. Denn im Feuer verbrennt alles Irdische und der neue Mensch geht wie der Phönix aus der Asche, aus diesem Verbrennungsprozess hervor. Der große Weltenbrand wird in den Mysterienbunden durch die Räucherungen immer dargestellt. In Räucherbecken werden die Harze verbrannt. In unserem Ritual heißt es an einer Stelle, die Gebeine verbrannten im Feuer und die Zeit ist vergangen wie Rauch über den Flammen. Das ist die Feuertaufe und der folgt die Salbung. Nicht nur Christus ist der Gesalbte, auch der ägyptische und jüdische Priester wird von den Propheten gesalbt. Meistens am Haupt, auf den Augenlidern oder an den Händen. So salbt Mose den Hohepriester Aaron, bevor er ihn zum höchsten Beamten des Stiftszeltes benennen kann. Gesalbt werden dann auch die heiligen Gegenstände wie Altäre, Steine, Schmuck und Götterstatuen. Chrisam nennen die Christen das geweihte Salböl, das ist da übrig geblieben. Im Gegensatz zu Wasser und Feuer, die beide zunächst reinigen, legt sich das Öl wie ein Schutzfilm über den Gesalbten. Er kann dann nicht mehr von Dämonen heimgesucht werden, so die Idee dahinter. Das Öl symbolisiert die Luft und wird zur allerersten Robe, kleidet also die Haut mit der Göttlichkeit ein. Feuer, Wasser und Luft finden wir bei der Reinigung und bei der Salbung. Die Erde zeigt sich in der Robe, in der Gürtung. Hat sich der Müste lang genug als würdig erwiesen und ist er gegürtet, also an den Kult gebunden, dann wird ihm auch ein neuer Name gegeben. Seine Aufnahme in den Bund findet dadurch eine Verdichtung und Bestätigung. Durch diesen neuen Namen, den er mitunter selbst wählen kann oder per Los ziehen muss oder von der Bruderschaft einfach verhängt bekommt, mit diesem neuen Namen kann der Mysterienkandidat sich dem Zugriff der Dämonen entreißen. Er besiegelt gleichsam seine Wiedergeburt als Bundesbruder im neuen Namen. Außerhalb der Tempelmauern behält er seinen irdischen Namen. Das heißt, alle profanen Handlungen, auch innerhalb des Tempels, werden mit seinem irdischen Namen weiter fortgeführt. Aber sein heiliger Name, sein neu verliehener Name, der kennzeichnet dann den neuen Weg, den er geht. Und da werden meistens Namen gewählt, deren Symbolik irgendwie zum Menschen passt oder auf die man sich hin entwickeln möchte. Oft sind es die Namen von Aposteln oder Heiligen, die hier zur Anwendung kommen. Es ist auch gebräuchlich, Eigenschaften aus dem Lateinischen oder Griechischen zu benennen. Darin liegt eine Zugkraft der Erfüllung. Im Namen fördert mich die Eigenschaft, die ihm innewohnt. Also ein Name, deswegen hatten wir ja immer Paten, die uns einen Namen geben. Ja? Die haben immer Sorge getragen, dass der Patenname dem ähnelt, der ihn verleiht, damit sie sich zu ihm hin entwickeln. Wer von euch hat einen Patennamen? Maria.
Maria.
Maria. Alle katholischen Frauen haben Maria im Namen, das ist ganz klar, er wird immer hinten dran gesetzt. Ja? Und das ist aber dieses Thema, ja, dass man dahin kommen soll. Denken wir an solche Namensbedeutungen, Nomen est Omen, das haben wir schon mal gehört, wie Johann Valentin André. Dieser Name bedeutet, Jehova ist dem starken Mann gewogen. Ja, das ist Johann Valentin André. Das heißt, jeder Name bedeutet etwas. Ich habe gestern in dem Interview dem Redakteur von der Tatva Viveka, der seit längerer Zeit eine Redakteurin beschäftigt, die Gabriele heißt. Ja. Ich sage, ich merke, bei euch nimmt die Kreativität zu, seit die Gabriele da ist. Ja, die hat immer gute Ideen. Ja, weil sie ein Manifestationswerkzeug ist. Ja. Das ist Mond, einfach Mond. Und Mond setzt in die Form. Ja. Mit Mond wird was Gestalt annehmen. Und deswegen ist der Name natürlich immer von Bedeutung und je nachdem, welchen Namen man dann gewählt hat, in den soll man hineinwachsen oder möchte man hineinwachsen. Ich habe einen Namen gewählt, bei dem ich mal gehört habe und das gefiel mir so gut, dass ich sofort diesen Namen genommen habe. Obwohl da auch ein paar Schattenseiten drin sind, aber die hat ja jeder und ich ja auch. Und ich hörte zu ihr, sie musste das Wasser am Brunnen nicht schöpfen, es kam zu ihr hoch. Und das finde ich so schön, dass sie sagt, den Namen will ich haben. Und ein guter Gedanke, ja. Da haben wir uns also bewusst, die Mysteriennamen sind nicht so sehr Aberglaube, sondern eher Zugkraft. Man wünscht sich dahin zu wachsen, wie die Sanyasins Namen in den 70ern. Gut, dann gibt es neben den Namen noch Abzeichen und Siegel, wie im Mithraskult zum Beispiel. Der Mithraskult geht auf das 14. Jahrhundert vor Christus zurück, wird aber erst im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung durch Forschungen belegt, durch historische. Im Namen von Mithra, dem Stiertöter, sprich Bezwinger der Materie, wurden Siegel in die Hand, in die Haut eingebrannt. Da schließt sich ein bisschen die Tür auf zu dem heutigen Tätowierungswahn. Der heutige Tätowierungswahn kann aus einer bestimmten Gesichtsweise eine Degeneration dieser kultischen Versiegelung sein. Eine profanisierte Sehnsucht der Seele nach Auserwählung. Da fühlt sich jemand auch auserwählt, wenn er von oben bis unten tätowiert ist. Neulich sah ich in der Stadt ein junges Mädchen, die war tätowiert bis hier hoch. Das heißt, sie brauchte gar keinen Rollkragenpullover anzuziehen, das war eine Tätow. Und da habe ich gedacht, na warte mal, bis du 50 bist, dann sieht das auch nicht mehr so gut aus. Ne? Aber jetzt sah es sehr schön aus, weil sie war jung und bunt. Ja. Also diese Versiegelung In der Apokalypse werden 144.000 Menschen von Engeln versiegelt. Und damit schützt man sie vor dem Zugriff der Dämonen, so heißt es. Das heißt, es ist in Wirklichkeit so gewesen, die Dämonen haben Siegel an der Seele angebracht und nur die Gegensiegel der Heiligen lösen diese alten Siegel auf, weil die stärker sind. Die Siegel, die unmittelbar auf die Haut gebracht werden, finden dann Ergänzungen in Wandbemalungen und Reliefs. Der Grund für die Ausschmückung ägyptischer Gräber liegt genau darin, nämlich die Anwesenheit von Gottheiten zu besiegeln. Gottes Symbole sind in allen Kulturen komischerweise gleich und auch vielfältig. Da gibt es einmal die Sonne als Gottes Symbol, den Kreis, das Auge im Dreieck, die Kreuze in allen Formen, den Hammer, die Säule oder den Obelisken. Viele, viele Symbole drücken einfach die Göttlichkeit aus. Das Winkelmaß bei den Freimaurern als Symbol des Kosmos und des rechten Handelns ist auch ein Gottessymbol. Der Zirkel als göttlicher Radius, der den vollen Zusammenhang der Schöpfung erblickt. Oder das flammende Schwert. Oder bei den Freimaurern der fünfstrahlige oder sechsstrahlige Stern mit dem G in der Mitte. Das heißt bei den Freimaurern natürlich Geometrie. Je höher die Grade sind, umso eher heißt es dann auch mal Gott. Das kriegerische Schwert, das Flammenschwert zerstört, aber das flammende, vergeistigte Schwert stellt wieder her. Es wird für gewöhnlich nach unten gehalten und nicht so auf dich gerichtet. Die Weisheit Salomos steht in Flammen im Symbol des Hexagramms. Im Pentagramm ist es die Begeisterung, die das Ritual initiiert. Ein sehr schönes Freimaurersymbol ist der Bienenkorb. Finde ich auch ganz gut, der Papst hat das in seinem Wappen. Und zwar ist die Biene auch im Papstwappen deswegen enthalten, weil sie zu einem Symbol von unermüdlicher Arbeit an der Süße der Erlösung geworden ist. Ist es nicht schön? Unermüdliche Arbeit an der Süße der Erlösung und deswegen Bienenkorb. Dann gibt es noch als Symbolik die weißen Handschuhe. Sie symbolisieren die Reinheit der Handlung, ganz egal wie schmutzig die irdischen Pfoten sind. Dann in dem Moment sind sie weiß behandschuht. Oder der Apron, der Schurz, die Reinheit der Absicht. Abzeichen, Schärpen und Embleme zeigen die Grade und die erlangten Stufen der Erkenntnis. Dann gibt es einen Ring, der bindet nicht nur an den Mysterienbund wie in einer Ehe. Der Ring erinnert an das, als Symbol an das Erstreben einer überirdischen Macht. Mit den Ringen war die Fraternitas Saturni mächtig bestürzt. Also ich habe mehrere Ringe von Brüdern aus der Fraternitas Saturni geerbt. Mächtige Klunker da dran und ein schönes Saturn-Symbol drauf. Und ziehe ich nicht an, dann werde ich missverstanden. Ja. Aber da gibt es Ringe. König Salomo war durch seinen Siegelring, den der Baumeister Hiram geschmiedet hat, Herr über alle guten und bösen Geister. Der Ring ist entweder aus purem Gold oder aus Erz gefertigt. Erz, heißt es, bindet die guten Geister und vertreibt die bösen. Und so kommt es auch zu den großen erzenen Schallbecken. Beim Ring sollten wir noch mal kurz innehalten. Platon hat den Ring des Gygas ja in seiner Abhandlung beschrieben. Und der Ring des Gygas wird als die Verführung der magischen Kraft beschrieben. Denn der Hirte findet einen Ring und zieht ihn an und stellt fest, wann immer er ihn dreht, ist er unsichtbar. Und das verleiht ihm mächtige Kraft. Er ist erstmal ein wirklich bescheidener Hirte gewesen. Aber seit er diesen Ring besessen hat, dreht er dann völlig am Rad, dreht ein bisschen durch. Das heißt, er macht die Königin zu seiner Braut und gemeinsam mit ihr bringen sie den König um, er setzt sich auf den Thron neben die Königin. Und das, die Geschichte erzählt Platon, um zu beweisen, dass es sehr schwierig ist, Menschen magische Macht zu geben. Weil der ein oder andere Anteil im Menschen versucht sein könnte, mit dieser Macht irgendetwas anzufangen. Und genau das ist das Problem. Das machst du ein-, zweimal und dann ist es erledigt. Ja? Da ist die Macht weg, und zwar für Inkarnationen. Und deswegen muss man Sorge tragen, dass im Menschen so viel heranreift, dass das tatsächlich nicht mehr missbraucht wird. Denn diese magische Macht ist nur für den geistigen Weg da, nur für das geistige, sakrale Handeln. Da ist das auch sein, aber nicht mehr für deinen eigenen alltäglichen Belange. Und wenn wir von den Schallbecken und Klangschalen sprechen, die sich eben auch an das Erz anknüpfen, dann muss erwähnt werden, das ägyptische Sistrum, das hat eine klingende und schallende Wirkung, so ein Musikinstrument aus zwei Gabeln mit einem Klang drin. Der jüdische Priester trägt Glöckchen an seiner Robe. In der katholischen Messfeier ist davon der Schellenkranz übrig geblieben. Aber das Sistrum, das alte ägyptische Sistrum, kennt ihr von unserem Herakles-Held. Erinnert euch an die Arbeit mit den stymphalischen Vögeln, die er mit seinen Pfeilen nicht bewältigen konnte. Seine Pfeile prallen einfach von den eisernen Gewändern oder von den Rüstungen der Vögel ab. Und wie macht man das, wenn man nicht mehr weiterkommt? Man setzt sich an einen Baum, isst erstmal etwas und fällt in eine tiefe Trance. Und so geht es ihm auch, und in dieser tiefen Trance erscheint ihm die Göttin Athene und schenkt ihm ein Sistrum. Und als er wieder zu sich kommt, denkt er auch, wie schade ist eine Trance. Aber er schaut neben sich und da liegt es, wundersamerweise. Er schlägt dieses Sistrum an, nur ein einziger Ton sorgt dafür, dass alle bösen Vögel wegfliegen und nicht wiederkommen. Das heißt, es gibt bestimmte Töne, die eine enorme Kraft haben, und das ist zutiefst auch das Wissen in der Bundesvereinigung. In der katholischen Messfeier haben wir den Schellenkranz davon übrig gelassen. Das Schofarhorn, das in die kabbalistische Mystik gehört, haben wir in unserem Ritual Omnia Ex Uno nicht genommen, weil es wäre erklärungsbedürftig. Wir haben manchmal Gäste im Ritual, wenn nun an einer bestimmten Stelle jemand in dieses Widderhorn blasen würde. Das heißt, eben war alles riesig feierlich und dann steht da einer und dann, was ist jetzt los? Das wäre so erklärungsbedürftig, dass wir uns entschlossen haben, den Schellenkranz zu nehmen, weil den kennt man dann schon aus der Kirche. Erfüllt denselben Zweck, aber eigentlich war es das Schofarhorn. Das heißt, man hat immer wieder bestimmte Töne an entsprechenden Stellen, die dafür sorgen sollen, dass die Seele sich erinnert, dass sie gerufen wird, dass sie abgeholt wird. Ey, mal alle mal höher hören, wie die Pauke der Miriam, mir nach. Ja. Aus diesen Klingeln und Tüten und Trönen und Sistrumtönen ist die Glocke am Kirchturm übrig geblieben. Diese läutet auch tagsüber, wenn gerade keine Messe ist, damit die Gemeinde an die Andacht erinnert werden soll. Auch bei der Tagesarbeit auf den Feldern darf Gott nicht vergessen werden. Und deswegen gibt es das Angelusläuten um die Mittagszeit. Das sind viele Symbole der Mysterienbünde und dazu gehört auch die Verhüllung. Das Kopftuch der Frauen gibt es nicht nur bei den Moslems. In Bruderschaften und Orden gibt es diese Verhüllung aber nur noch in ritualisierter Form an bestimmten wenigen Stellen. Ansonsten wäre das Tragen eines Schleiers unzeitgemäß und würde zu falschen Schlüssen führen. Wenn wir also alle mit dem Schleier über die Kaiserstraße gingen, würden wir falsch einsortiert. Deswegen verzichtet man auf den Schleier und weiß, das Wort Myste bedeutet ja der Verhüllte. Und das kommt schon aus den eleusinischen Weihen. Woher kommt es? Da sitzt die Mutter der Persephone auf einem Hocker mit einem Widderfell. Ja. Und auf diesem Hocker trinkt sie ihren Kykeon, und so lange war sie verschleiert. Hatte den schwarzen Schleier aus Trauer um ihre Tochter an. Und erst als sie diesen Kykeon trinkt, das ist so eine Art Gerstenbräu, also so, sozusagen ein Hefeweizen ohne Alkohol, das trinkt sie, und in dem Moment erinnert sie sich daran, dass sie erstens eine Frau ist und zweitens gefälligst den Acker wieder bestellen muss. Im 1. Korinther heißt es, im 11. Kapitel, das ist Bibel, ich rede nicht vom Koran, und der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen. Da kichern sie. Darum soll die Frau ihr Haupt verhüllen, der Engel wegen. Eine ziemlich altmodische Aussage, die im Moment in unserem Kulturkreis deutlich auf Widerstand stoßen könnte. Ja. Die Verhüllung der Haare, der Engel wegen, deutet darauf hin, dass die Frau in der Welt den trauernden Schleier der Isis tragen sollte. Wenn bei mir hier drin im Besprechungszimmer eine Dame sitzt, eine Frau sitzt, die gerade mächtig vor sich hin leidet, dann lasse ich erstmal das ganze Leid schildern, dann lege ich mich zurück und sage, ich beglückwünsche sie. Warum? Weil sie ihre Rolle als Frau gerade erfüllen. Alle lachen. Ja. Es ist von Zeit zu Zeit eben notwendig, dass die Frau leidet. Deswegen bekommt sie ja zur Hochzeit eine Perlenkette. Das sind die Tränen, die sie in der Ehe weinen wird. Und das ist also die Symbolik, die auf der Hand liegt. Die Frau muss leidensfähig gemacht werden. Wenn er Maria im Namen tragt, es sind die 7 Schmerzen der Maria. Ja. Aber da hinten wartet dann das goldene Gewand. Ja. Für diese Leidensfahrt. Ja. Der Engel wegen wird hier gesagt, die Engel haben immer lange Haare als feinsinnige Antennen. Die Frau in der Welt geht nicht mit Engeln in Konkurrenz, ähnlich wie die Frau auf der Hochzeitsfeier mit ihrem Kleid nicht in Konkurrenz mit der Braut gehen sollte. Ja? Die Brautjungfer darf auch hübsch gekleidet sein, aber bitte nicht weiß mit Schleier. Nicht erlaubt, weil das ist der Frau vorbehalten. Ähnlich ist es also, wie Mose zum ersten Mal auf den Berg stieg, da verhüllte er sein Angesicht, denn vor Gott hinzutreten bedeutet, persönlich nicht mehr sein zu wollen. Denkt an das Begräbnis von Papst Johannes Paul, wolltest du das gerade? Ja.
Nicht nur bei Papst, sondern grundsätzlich beim Tod, ne?
Genau, ja, macht man häufig. Aber Papst Johannes Paul hat es explizit bestimmt, dass er einen weißen Schleier aufgelegt haben möchte vor der Beisetzung, weil er Gott nicht mit seinem irdischen Antlitz entgegentreten wollte. Das ist eine sehr schöne, verhüllte Symbolik. Als Mose aber das zweite Mal mit den Gesetzestafeln herunterkam, musste er sein Angesicht vor dem Volk verhüllen. Denn es war geblendet von dem Glanz des Sinai. Also auch das in der neuen Übersetzung heißt es, er nahm eine Decke und legte es über sein Antlitz. Also es ist ein Riesenunterschied zwischen einer Decke und einem Schleier noch zu sehen. Ja. Man kann es nicht Decke nennen. Da muss ich immer an die Kampusch denken, die gefangen war und mit der Decke da ins Auto stieg. Die Natascha Kampusch. Also eine Decke, das zeigt, dass der Übersetzer null Ahnung von Mysterienkulten hatte. Weil in den Mysterienkulten gibt es immer den Verhüllten. Ja? Und dieser verhüllte Aspekt heißt, ich muss das Antlitz bedecken. Auch die griechische Demeter, von der wir eben schon sprachen, verdeckte ihr Antlitz. Zum Haupt gehört auch meistens noch ein Hut. Ja? Das ist bei den Frauen der Schleier gewesen, bei den Männern ist es der Zylinder. Der hohe Hut des freien Mannes geht zurück auf die sogenannte phrygische Kegelmütze. Die Söhne des Lichtes, die Söhne der Witwe, tragen diesen Hut, der später dann auch zum Doktorhut wurde, aber heute bei der Promotion nur noch humoristisch aus Papier verliehen wird. Also dieser schöne Doktorhut mit den vier Ecken und dem Pommel gibt es nicht mehr. Ja. Thomas kam von der Doktorprüfung, wo ist dein Hut? Ja. Er hatte dann so ein Gebilde dabei, auf dem die Studenten, Kollegen da so ein bisschen was aufgeklebt haben. Also es hatte nichts mehr mit dem bekannten Doktorhut zu tun. Denken wir an den Magier, so geht auch die Stirnbinde auf viele Kulte zurück. In Ägypten war die Stirnbinde üblich und wurde für den Pharaonen zu dem aufsteigenden Schlangenköpfen als Symbol der Erhebung aus dem Staub. Auch der urchristliche Täufling erhielt ursprünglich eine Binde um den Kopf. Er wurde mit Palmenzweigen bekränzt. Ähnlich wie die Verhüllung des Hauptes sind auch die Masken vor dem Gesicht eine Verhüllung der Person und eine Verwandlung zugleich. Zur Verhüllung, also du hast, glaube ich, auch den Vatikan gemeint, dass Frauen dort den Schleier aufsetzen müssen, wenn sie eine Audienz beim Papst haben. Das ist heute nicht mehr zwingend Vorschrift, also man gestattet das auch schon anders, aber manche halten sich noch dran und legen den Schleier über. Hinter dem Schleier steht noch mehr, nämlich die Entkleidungszeremonie. Also ich bin schon durchaus öfters mal an anderen Tagen im Logenhaus gewesen, wenn wir dort nicht das Logenhaus bevölkern, dann kann man schon Freimaurer sehen in dieser Entkleidungszeremonie. Hose hochgekrempelt, Hemd aufgerissen, so werden die von unten nach oben geführt. Manchmal löst der Priester in der Entkleidungszeremonie nur den Gürtel des Kandidaten. Ein anderes Mal wird die Hose aufgekrempelt. All dies geschieht, um anzuzeigen, man ist auf dem Weg zur Nacktheit, und das wird dann die 17. Säule genannt. Diese wird gleichgesetzt mit Ehrlichkeit und Verklärung, diese Nacktheit. Der nackte Mensch aus den Ansichten der Kulte ist immer der selige, der ewige Mensch, also der Sternenmensch der Säule 17 im Tarot. Dazu gehört auch die Barfüßigkeit. Diese zeigt die Bereitschaft, irdische Wünsche und Besitz, Begehren und all das abzutöten. Barfüßig zu sein heißt, in Armut vor den Herrn zu treten. Gerade der Bruder Paulus, den wir ja vorhin zitiert haben, läuft bei höchstem Glatteis und Schnee barfuß in seinen Sandalen durch Frankfurt. Und eine Variante der Barfüßigkeit sind Schuhe, die nur angezogen werden, um den gerichteten Tempel zu betreten. Geheiligten Boden betritt man nicht mit Straßenschuhen, heißt das. Und so war es schon Pythagoras, der seine Jünger bat, opfert und betet unbeschuht. Ähnlich gibt der Mensch auch äußeren Schmuck ab. Ihr merkt das schon, das können wir heute nicht alles so praktizieren, wie es überliefert ist, aber es ist gut, es zu wissen, und in dem Buch vom Horneffer kann man es nachlesen, versteht man Einzelheiten von dem, was heute passiert, besser. Eine Schwester, es war die Birgit, hat das Buch aufgrund meiner Aussage mal nochmal gelesen, hat es natürlich im Bücherschrank, fast alle haben das damals beim Ansata Verlag gekauft. Und sie sagte, Gabriele, das ist Pflichtlektüre für jeden, das muss man einfach kennen. Und das stimmt schon. Der Mensch gibt also seinen äußeren Schmuck ab und bekommt dafür vom Bund neuen, geweihten Schmuck. Denken wir an die Aufforderung des Mose, der die Frauen bittet, Gold und Silber von ihrem Leib zu nehmen und es für die Errichtung des Stifts Zeltes zu opfern. Und die Israelitinnen haben das mit Kusshand getan. Sie haben ihm alles Gold und Silber gegeben. Und das hat er eingeschmolzen für den Tempelbau. Das müsstest du mal heute verlangen. Ja, das wäre schon mit Kritik belegt.
Die Muttergottesfiguren haben doch zum Teil noch ganz viel Schmuck um sich herum.
Ja.
Ist noch geblieben. Und bei uns laufen die Mönche auch noch barfuß in ihren Sandalen.
Ja, das ist...
Das ist nur aus Mönchengladbach.
Mönchengladbach, genau.
Ist nach den Mönchen benannt.
Ja, und die laufen auch
barfuß.
Sommer wie Winter barfuß.
Ja. Die bauen eine Kutte und...
Da sieht man auch bei den Lamas, wenn die mal hierher kommen. Ja? Auch wenn Winter ist, kommen barfuß am Flughafen an. Schön ist das. Und wenn wir das nun erfasst haben, dann müssen wir natürlich, wenn es um einen Bund geht, auch zur Wichtentzündung kommen. Zuerst wird bei jeder heiligen Arbeit durch eindringliche Worte dafür gesorgt, dass die Profanen die Schwelle des Heiligtums nicht übertreten haben. Dass nur Berufene in die Halle der Sehnsucht eingelassen worden sind und es werden auch die Dämonen durch Weihrauch vertrieben. Deswegen räuchert man erstmal den Altar oder die Shekinah, das kennt ihr auch aus der katholischen Kirche, vor der Eucharistie wird erstmal der Altar beräuchert. Dann fangen sie
immer weniger.
Ja, leider immer weniger, weil das Volk hustet, ja, weil sie nicht begreifen, was geschieht. Ja, ich weiß. Aber es ist schade. Es ist schade, weil das ist ja dieser Akt. Ja, und es ist aus Omnia Ex Uno, aus einem Psalm heißt es, mutgewaltiges Wesen der Tiefe, wir erschauen dich in der Gestalt eines mächtigen Löwen, der sich im Rauch besänftigt, möge unsere Opferung als Geschenk für den König der Könige nach oben steigen. Wie der heilige Rauch die Hallen durchweht, so lege der Allerhöchste schützend seine Hände über unsere Arbeit. Dann wird der Tempel komplett geräuchert. Danach erfolgt in jeder heiligen Handlung der Höhepunkt und das Initium, der Anfang eines Rituals, nämlich die Lichteinbringung. Gottes Lichtschöpfung geht mit den Worten Fiat Lux einher, es werde Licht. Das ist zutiefst jüdische Ritualistik, die sich zuvor schon in Ägypten gezeigt hat. Das heißt, ohne Lichteinbringung keine Schöpfung und ohne Licht auch keine Bundesversammlung. Die Dunkelheit vor der Lichteinbringung ist der große Schritt zurück in das Gewesensein, in die Schöpfungsnacht, in die initiatische Nacht. Das erinnert uns sehr an die Ostermesse, in der die Gemeinde zuerst im Dunkeln sitzt. Das ist immer wunderbar und erhebend, wenn dann die Osterkerze entzündet wird und von dieser in kleinen Lichtern das Licht verteilt wird. Und auf einmal sind überall Flämmchen und das Licht ist wieder da. Seit alters her hat man sich, um die Dunkelheit aufzusuchen zuerst, um in der Dunkelheit das Licht zu entzünden, in Höhlen zurückgezogen oder Gewölben, in Grabstätten sogar, in Katakomben zum Versammlungsort getroffen. Urchristlich traf man sich wirklich in den römischen Katakomben, das kann man heute noch sehen. Das berührt wieder das Geheimnis, das dem Profanen verborgen bleiben soll, was dort geschieht. Man schottet sich ab, man macht dicke Mauern um sich herum, man riegelt zu nach draußen. In allen Logenhäusern gibt es immer zwei Dinge. Unten darf die profane Welt in großen Sälen feiern. Ja, das ist sowohl in Hamburg als auch in Frankfurt so. In Frankfurt, der Barocksaal wird auch vermietet. Da haben wir schon oben Ritual gehabt und unten war eine türkische Hochzeit mit entsprechender Lautstärke. Auch in Hamburg, der Mozartsaal wird an Frage vermietet, an die Buchhandlung Frage. Dort ist dann Chuck Spezzano, der mit seinen Kursteilnehmern die Gefühle klärt oder sowas. Und oben, dann gibt es eine Treppe in allen Logenhäusern. In Hamburg ist da ein Seil und da steht ein Schild drauf, Zutritt nur für Logenangehörige. Und in Frankfurt gehen die sogar so weit, wenn unten Konzert ist oder irgendeine andere offizielle Veranstaltung, dann steht vor der Treppe ein Eisengitter, wird zugemacht. Und dann kannst du gar nicht hoch. Zu, ja. Das heißt, dahinter steht die Idee, dass das Profane nicht in die heiligen Räume hinein darf. Was steht denn hinter der Idee? Man ist ja nicht so wenig altruistisch, dass man nun nicht allen das gestatten würde. Im Gegenteil, man hat ja gerne Mitglieder, also würde man sie ja auch holen. Aber das steht dafür, dass in mir immer Anteile sind, die da eigentlich gar nicht hoch soll. Das heißt, die muss ich dann auch schon mal unten lassen beim Chakspezzano und den Gefühlen. Und dann muss das da unten weiterlaufen und ich muss mit meinem neuen Namen da hochgehen. Da war eine Meldung.
Ja, das war
das. Das war das.
Hat man ja eigentlich vorher in den Kirchen auch gehabt, die Grenze,
ja,
vor dem Altar.
Vor dem Altar ist in Altenkirch, in Mainz gibt es noch, ja, vor dem Altar einen schmiedeeisernen Aufbau, dass du in Wirklichkeit gar nicht richtig reinschauen kannst. Ja. Neben dir sitzt Ulrike, die kennt orthodoxe Messen, da ist es ja auch verschlossen. Ja? Das Wesentliche findet hinten statt. Ja? Dann gibt es auch noch die heilige Tür, da die kleine Pforte, und der Priester geht dann da rein. Also diese Abtrennung von profaner Welt in der Ostermesse, das hast du uns auch mal erzählt, wo es heißt Christus Anesti, ja, ist die Meute dann draußen und feiert. Und drinnen geht aber das Ritual weiter für die Priester. Es ist also das Symbol der Weltenhöhle, das Erdinnerste, wo es Licht werden soll. Je dunkler der Ort, umso mehr verlangt es den Menschen nach Licht. Letztlich ist es ein Symbol für das Herz des Menschen. Am Anfang ist es immer dunkel, weil Materie drin wohnt. Und dann muss langsam das Gotteslicht darin entzündet werden. Und deswegen gibt es seit alters her den berühmten Fackelträger, sowohl in der katholischen Kirche. Ich weiß noch, dass ich in einem devotionalen Handel per Internet immer einen Fackel bestellen wollte und ich fand das Ding nicht. Dann habe ich da angerufen, können Sie mir mal sagen, wie Sie das nennen, wo die Fackel oben brennt. Also, das ist ein Flambeau. Das heißt Flambeau, ja, und ist in der katholischen Kirche also auch gang und gäbe. Und das stammt aus den Eleusinien. Da hieß der Fackelträger Daduchoos. Oder im Schwedischen ist es die Lucia, die Lichtträgerin. Das Tragen des Lichtes symbolisiert nichts anderes als das Geführtwerden durch die initiatische Nacht. Es ist also ein Licht da, das dich hinführt. Du musst den Weg nicht kennen, es wird das Licht vor dir gehen. Das Licht des Bundes begleitet den Mysten, den Verschleierten. Als Krönung dieser Bundesführung gibt man den sehend gewordenen an bestimmten Stellen ihrer Reihe auch selbst die Fackel in die Hand und sagt, jetzt trägst du die. Daran weiß der Bundesbruder, er ist nun im Besitz des Bundeslichtes. Es wird ihm irgendwann anvertraut und dann muss er damit symbolisch weitergehen. Das heißt, man gibt Weihe nur deswegen weiter, weil man hofft, bei irgendeinem von denen, die man weiht, greift es so sehr, dass er es weitergeben wird. Und irgendwann kommt man auch an die Stelle an, dass man es weitergeben möchte. Dann reden wir von vielen Himmelsrichtungen immer in einer Tempelsituation. Der Osten, das ist der Platz der aufgehenden Sonne. Gleichsam die Orientierung, Oriente Lux, das Östliche. Hier wohnt das Element Luft. Und man kann auch sagen, hier ist die überirdische Intelligenz zu Hause. Im Süden scheint die Sonne um Hochmittag und wirft keinen Schatten. Also wer in der Hochmittagssonne steht, kann sich nicht mehr verstellen. Der wird brachial beleuchtet. Du siehst alles. Feuer gehört dorthin. Das Feuerelement ist im Süden zu finden. Das ist der geistigste Bereich des Tempels, wo Weisheit wohnen und Barmherzigkeit. Deswegen liegt bei Freimaurers zu Hause immer das geöffnete Johannesevangelium an bestimmten Stellen im Süden. Der Westen ist der Sonnenuntergang und hier beginnt die Nachtmeerfahrt. Hier muss Schattenarbeit geleistet werden. Wer das nicht ausreichend erledigt hat, wird an jenen Schwellen scheitern, die eine höhere Bewusstheit seiner selbst erfordern. Und um sich selbst erkannt zu haben, muss man eben auch seinen Schatten kennen. Und dafür steht die Hohepriesterin, die wir ja auch hier erkennen auf der Abbildung. Und die Hohepriesterin führt, weil sie im Westen sitzt, in diese Schattenbereiche. Es ist also eine weibliche Station und führt nach unten, in die Unterwelt. Daraus folgt, die Frau führt in die Unterwelt. Und deswegen kann ich sie nicht in den Osten stellen. Geht einfach nicht. Die muss da ihr Amt versorgen. Im Norden haben wir die Abwesenheit der Sonne. Das ist also der allerfinsterste Bereich. Auch die Finsternis bekommt ihr Recht, da zu sein. Ja, und dann heißt es zum Beispiel bei uns, dann verwandelt sich die verschlossene Tür in ein geöffnetes Fenster und das hereinbrechende Licht treibt die Schatten der Nacht davon. Das heißt, der Norden, dieser dunkelste, finsterlichste Bereich, der muss erhellt werden durch den Rest des Bundes. Der Bund sorgt dafür, dass auch dort Licht hinkommt. Ja, das ist ungefähr so, der Norden setzt immer Moos an. Ja, das könnt ihr hier sehen. Das ist die Südseite, ist die Nordseite. Da habe ich immer Moos. Und da ist eigentlich dann schneller mal weg, weil die Sonne Moos vertreibt. Aber die Schatten werden durch die Lichteinbringung bis in die Mitte des Tempels hineingebracht, also bis sogar in den Norden hinein. Hier zeigt sich die Macht des Lichtes. Es dringt in alle Ecken, niemand kann sich vor ihm verbergen. Wenn wir von Licht reden und von Selbsterkenntnis, dann müssen wir den Spiegel noch hinzunehmen. Das Licht trifft auf den Spiegel und der Spiegel wirft es zurück. Im Spiegel geschieht die Liebesvereinigung von Himmel und Erde, von innerem und äußerem Menschen. Im Spiegel sieht der Mensch sein Angesicht, das ihm sonst verborgen geblieben wäre. Und deswegen benutzt man einen Spiegel. Man benutzt einen Spiegel für das, was man sonst nicht sehen kann. Und deswegen gibt es diese berühmten Spiegelmeditationen im Bund, dass man so lange in den Spiegel schaut, bis man in sich selbst das ganz andere findet. Nennen wir es den Schatten wie der Narzissus, den Schatten in der Wasseroberfläche sieht. Ein weiteres sehr wichtiges Bundessymbol ist das Auge. Das göttliche Auge wacht im Dreieck von Vater, Sohn und Heiliger Geist über die Bundesbrüder. Es vertreibt die Finsternis, weil es selbst das Licht ist. Und hinter dem Auge steht noch die Anrede. Der Priester des Tempels kann mit Meister oder Magister angeredet sein. Darin offenbart sich ein innerer Meister, der jenen Einzelnen der Bundesmitglieder durch Intuition und Inspiration zu leiten vermag. Der innere Meister agiert aus dem Osten heraus und wendet sich stellvertretend für alle anderen Brüder an die Gottheit. Da es eine männliche Person ist, kann sie im übertragenen Sinne Gott Befehle erteilen. Verlangt das einfach. Die weibliche Station ist eher so die Bittstellerin. Ja? Aber hier ist die Anrufung ein Verlangen. Mach das jetzt. Ja? Das ist Männlichkeit. Warum gibt es eigentlich solche Bezeichnungen wie Bruder und Schwestern, Vater und Sorore? Durch den Akt der Wiedergeburt geht der Myste eine Bundesbruderschaft ein und daraus entsteht eine sogenannte Wahlverwandtschaft. Denn der Bund ist die Mutter, der Gott, der Vater. Da sie nun alle Gotteskinder sind, sind sie auch Brüder und Schwestern. Das steht hinter dem Unionsgedanken. Diese Bruderschaft bezieht sich auf den geistigen Weg und setzt sich für gewöhnlich nicht außerhalb der Tempelmauern fort. Also ich habe das von Anfang an genossen. Das sind jetzt 4 Jahrzehnte, Tempelarbeit, dass ich zumindest in früheren Zeiten, wo ich nicht so sehr involviert war wie jetzt, im Grunde nicht alle wirklich kannte. Ja, wenn das vielleicht 50 Mitglieder waren oder 100, dann kannte ich nicht die Biografie der Einzelnen. Aber man freute sich alle 14 Tage oder alle 4 Wochen, die wiederzusehen. Ach, da seid ihr ja, wie schön, dass ihr da seid. Ja? Daraus erfolgte aber nicht, wir treffen uns jetzt zum Kaffee trinken. Nicht wirklich. Und es gibt eben Menschen, die finden das gut. Ja? Die finden dieses Begegnen können auf tiefster innerer Ebene, also auf Bundesebene, ohne nun dauernd auch privat zusammenzuhängen. Das ist etwas sehr Schönes für manche Menschen. Andere wollen dann schon mehr Nähe und ein bisschen Kuhstallatmosphäre haben. Das ist auch nicht verboten, das kann man auch machen. Aber ich habe es immer genossen, dass ich eintauchen konnte dort, dass ich sogar fast mich verkleidet habe für den Bund. Ich war damals noch Fotodesigner und meine vorwiegende Kleidung waren Jeans und Turnschuhe, weil als Fotodesigner musst du im Studio rumkriechen, dann war das die praktischste Kleidung. Und wenn ich dann in die Loge ging, schlüpfte ich in das kleine Schwarze. Und dann wurde von meinen Lebensgefährten immer gesagt, warum verkleidest du dich? Aber es war eben das ganz andere Leben. Man taucht in etwas ganz anderes ein. Und ich habe 30 Jahre neben einem Bruder gesessen, der jetzt mittlerweile in die Transition gegangen ist, den ihr zum Teil kennt, 30 Jahre Schulter an Schulter mit ihm gesessen und über alle Religionen referiert. Der Mann war Jude und sehr, sehr klug und kannte alles, er wusste wirklich jeden Philosophie, er kannte jeden Philosophen rauf und runter und konnte mir erklären, was Platon damit gemeint hat und damit. Also es war wunderbar. Ich brauchte nur mit den Splendor Solis hinzugehen. Kannst du mir das mal erklären, was da steht? Ja, 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 kein Problem. Also er wusste wirklich alles und 30 Jahre mit ihm, also wirklich intensivst mich immer ausgetauscht. Und dann fragte mich einer aus dem privaten Umfeld, wo war denn der im Krieg? Wusste ich nicht. Ich wusste weder, ob er das erste Mal verheiratet ist oder das fünfte Mal, ob er glücklich verheiratet ist, wie viele Kinder er hat. Das Einzige, was ich mal gefragt habe, war, wo hast denn du deinen Doktortitel her? Ja. Und dann kriegte ich raus, er ist Chemiker bei Höchst. Das war es dann aber auch. Ja. Und mehr hat mich eigentlich das Privatleben auch nicht interessiert.
Das verwickelt ja auch.
Ja, es war so schön, mit ihm zu sprechen über die Dinge, über die Sache, dass es mich gestört hätte, wenn er mir jetzt von seinen Enkeln erzählt hätte. Wollte ich eigentlich gar nicht hören. Hört man ja draußen genug. Genau das. Also der Unionsgedanke, der hier steht, ist, du bist ich und ich bin du. Ja, Tatvam Asi. Das ist das Wesen der Einheitlichkeit, eine gewisse Vorwegnahme des heiligen Lebens im neuen Jerusalem, wo es dann nur noch Könige und Priester geben wird. Gemeint sind geistvolle und geweihte Menschen, keine Profanen mehr. Könige und Priester, die Könige stehen für die höchste Form, die man in der Welt erreichen kann. Dann geht nach dem König nichts mehr. Ja. Und Priester steht für die höchste Form, die du im Religiösen erreichen kannst. Und das sind Priester und Könige. Also bezogen auf die neue Magie, die dauernd, oder die neue Manie, Entschuldigung, die dauernd in der sogenannten Esoterik-Szene herumspukt, dass man immer Wissenschaft und Mystik vermählen möchte. Das geht nicht, aber die können wunderbar nebeneinander leben. Ja, man kann ganz Wissenschaftler und ganz Mystiker sein, aber du kannst nicht ein wissenschaftlicher Mystiker sein oder ein mystischer Wissenschaftler. Es gibt manche Dinge, die nicht zusammengehören. Das Wort Religionswissenschaft dürfte es eigentlich gar nicht geben. Oder Geheimwissenschaft, wie es oft gesagt wird. Das ist keine Wissenschaft. Wissenschaft definiert sich anders. Wissenschaft ist der waagerechte Kreuzesbalken und Mystik der senkrechte. Beides darf sein, beides kann nebeneinander leben, wie im neuen Jerusalem. Aber du kannst es nicht vermengen. Am Ende ist es sowieso eins. Aber innerhalb der Form kannst du es nicht vermengen.
Es hat ja eine Schnittstelle.
Hat eine Schnittstelle in der Mitte. Ja, ja, man kann sich gegenseitig, Eliphas Levi sagt das, man kann sich gegenseitig unterstützen, aber eben nicht vermengen. Und an dieser Schnittstelle berührt es sich. Man kann das eine Prinzip verstehen und sieht dann auch das andere und stellt fest, auf der Prinzipienebene ist es mehr oder weniger dasselbe, aber es verfolgt einen vollkommen anderen Zweck. Das Ziel ist ein anderes. Das eine dehnt sich immer mehr über den Globus aus und das nächste greift nach oben. Gut, dann wollen wir das damit belassen und am Schluss noch ein Zitat von Horneffer vorlesen. Dazu erstmal ein wenig Musik. Lauschen wir in die Originalformulierungen von August Horneffer. Der Kuss ist eine Liebeshandlung, die von den Bundesbrüdern fast durchweg als Symbol der geschehenen oder erst zu vollziehenden Verbrüderung verwendet wird. Deswegen küsst man Götterbilder, Idole, Reliquien, heiliger Geräte aller Art, namentlich auch die Bibel oder das Schwert. Letztere besonders bei einem Schwur. Der Schwur aber ist, wie wir noch sehen werden, eine der wichtigsten Verbrüderungshandlungen. Der leitende Meister oder Priester küsst den aufzunehmenden Novizen oder Täufling oder den Firmling. Die Mitglieder religiöser Gemeinschaften geben einander den Bruder- und Friedenskuss. Die ursprüngliche Bedeutung der Kusssymbolik liegt auf der Hand. Durch den Kuss soll eine möglichst enge Verbindung, gleichsam ein mystischer Austausch des Geistes oder eine einseitige Übertragung und Mitteilung des Geistes bewirkt werden. Der Hauch des Küssenden geht in den Mund, also in den Geburtsort des Wortes, des Logos, des Geküssten ein. Und im Hauch, im Pneuma, befindet sich nach altem Glauben die Seele. So fliegt nach älterer christlicher Vorstellung der Heilige Geist in den Mund der Maria ein und aus dem Munde gebiert sie dann den Logos. Das Tor des Hauches ist neben dem Mund auch die Nase. daher der Nasengruß bei manchen Völkern. Auch bläst Gott dem ersten Menschen die Seele in die Nase ein. An die Stelle des rituellen Kusses tritt daher vielfach ein Anhauchen oder ein Anblasen. Da man nun Gottes Hauch gewöhnlich im Winde verkörpert fand, wurden auch die Winde für heilig gehalten. Weitere Beispiele für den Ritus des Küssenden oder Anhauchens in den Mysterienbünden braucht man kaum anzuführen. Dagegen lässt es sich nicht umgehen, mit einem Wort noch der unanständigen Küsse zu gedenken, die angeblich bei der geheimen Aufnahme in den Templerorden vorgeschrieben waren. Ein weiterer, die Union andeutender Brauch der Mysterienbünde ist die sogenannte Blutmischung. Wenn der Geist doch im Blute steckt, kann man sich eines anderen Geistes nicht besser einverleiben als dadurch, dass man dessen Blut in den eigenen Körper umleitet. Der gegenseitige Austausch des ganzen Wesens, der bei der Verbrüderung erstrebt wird, kam daher aufs Treffendste darin zum Ausdruck, dass die archaischen Beteiligten etwa ihr Blut in ein gemeinsames Gefäß rinnen ließen und daraus tranken. Wenn der Nachdruck bei der Verbrüderung auf die Vereinigung mit Gott gelegt wird, so streichen die Beteiligten ihr Blut an das Götterbild, besprengen damit den Altar oder dergleichen. Die beim Blutlassen hervorgebrachte Wunde erhält dann bestimmte rituelle Formen und gilt als Wahrzeichen des Bundes. Dann ist man ein Gezeichneter und als Gezeichneter deutlich als Verbrüderter erkennbar. Er ist nun ein Glied und ein Stück des Bundes geworden, denn das Gottesmal, das er in seiner Haut trägt und das sich mit seinem Blut gemischt hat, ist die Bundesmarke selbst. Im Altertum zeichnete man auf diese Art die Heeresrekruten und die Sklaven, ebenso die Mitglieder derjenigen Mysterienbünde, die sich ausdrücklich als Sklaven und Soldaten bezeichneten. Auch das Stirnmal der Milites im Mithraskult, das erwähnten wir schon. In einer gnostischen Sekte brannte man das als Symbol auf die Ohrläppchen. Auch die Male, die nur lose auf die Haut gezeichnet werden oder am Finger, am Hals, am Kleid getragen, deuten die innigste Bundesgehörigkeit an und Dienstbarkeit des Trägers zeigen sie. Sie weisen auf eine geistige Blutmischung und eine gewisse Einverleibung hin. So wird das Ich zu einem Du und das Du zu einem Ich. Und darin festigt sich der Unionsgedanke und der Ritterschlag, die Handreichung tut das Übrige.